Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Gotteswort, welches wir unserer Predigt zugrunde legen, ist der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Text unserer evangelischen Kirche. Er steht in der Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Es ist der Bericht von dem Kämmerer aus Äthiopien oder wie Martin Luther übersetzt hat, der Kämmerer aus dem Mohrenland. Damit ist Afrika gemeint. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und gehe nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er aber antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Liebe Gemeinde, wie gut, dass Gott immer weiß, was er will. Wie gut, dass Gott immer weiß, was er tut. In deinem Leben, aber auch in meinem Leben. Gott hat einen wunderbaren Plan in dem, was er tut. Eine andere Frage ist, ob wir immer eingehen auf seinen Plan. Hier hatte Gott auch einen Plan mit dem Kämmerer aus dem Mohrenland. Also wir haben es ja erst im Evangelium gehört, dass Jesus seiner Gemeinde den Taufbefehl, den Missionsbefehl gegeben hat. Geht hin, alle Welt, predigt das Evangelium. Also man hat ja fast den Eindruck, der liebe Gott hat hier den ersten Christen ein bisschen nachgeholfen, nicht wahr? Damit der christliche Glaube auch nach Afrika kommt, Da hat Gott einen Engel in Bewegung gesetzt. Und der Engel hat den Philippus in Bewegung gesetzt, damit das Evangelium nach Afrika kommt. Und dieser Kämmerer aus dem Mohrenland, der wird der erste farbige Christ. Also da gibt der Engel hier dem Diakon Philippus eine Anweisung. Der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Gott steht für seine Planung alles zur Verfügung. Engel und Menschen. Auch für unser Leben, um da etwas voranzubringen. Also überlege mal, wie viel Engel und Menschen Gott in Bewegung gesetzt hat, damit du heute hier im Gottesdienst sitzen kannst. Damit du zum Glauben gekommen bist. Steh auf, geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Also dieser Philippus ist mir ein großes Glaubensvorbild. Ja? Der Philippus stand in einer blühenden Gemeindearbeit in Samarien. Und er ließ sich von Gott total unterbrechen. Das sollten wir auch tun. Uns von Gott unterbrechen lassen, wenn er es will, uns unterbrechen lassen mit unserem Habchen, Babchen und in Bewegung kommen, so wie Gott es sagt. Und er stand sofort auf und geht zum Gaza-Streifen. Das ist die Stelle. Kommt dir das bekannt vor? Diese Gegend, die öde und gefährlich ist. Bis zum heutigen Tag, kann man sagen. Und wisst ihr, dieser Philippus, herrlich, der fragt kein Wort. Was soll ich dort oder so? Es heißt ganz lapidar, er stand auf und ging hin, ohne zu zucken. Das ist Glaubensgehorsam. Also da hatte ich's im heißen August 1983 einfacher. Naja gut, als ich das erste Mal hier damals die ruhmreiche Straße der Oktoberrevolution hier hinabging, da war mir auch etwas bänglich zumute. Und die Gegend war öde. Also Königshofen war damals noch nicht so schön und grün wie heute. Und wie ich da durch diese Straßenschluchten ging und diese damals noch sehr hohen Häuser neben mir und die Fenster, die grinsten mich an und sagten: Du Wicht, was willst du uns denn hier erzählen? Was willst du ausrichten? Aber ich hatte es trotzdem viel besser als der Philippus. Ich wusste ja schon vorneweg, welchen Auftrag ich in Görlitz-Nord hatte. Und ich habe ja auch bald Glaubensgeschwister gefunden, die meinen Dienst unterstützten. Aber nicht nur der Philippus, sondern auch der Kämmerer sollte uns ein starkes Vorbild sein. Ja? Der Kämmerer hat nämlich eine ehrliche Lebensbilanz gezogen. Er hat erkannt: All mein Geld und all meine Ehre kann meiner Seele keinen Frieden mit Gott geben. Ich brauche Gott. Und deshalb lesen wir ja hier über diesen Kämmerer. ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welche ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Und nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Also, der ist bis nach Jerusalem gereist, nicht im Flugzeug, sondern auf einem Karren. 3000 Kilometer hin und her. Und das, um den einzigen wahren Gott an heiliger Stätte anzubeten. Und also, der hat einige tausend bezahlt für diese handgeschriebene Schriftrolle des Propheten Jesaja, um diese Botschaft Gottes lesen zu können. Was für ein Gotteshunger, was für ein Himmelsdurst war an diesem Manne. Vergleiche das mal mit den Bürgern in Görlitz. Ja? Wie weit müssen die fahren, um hier anzubeten? Na, vielleicht 3 Kilometer oder maximal 30. Oder was müssen Sie bezahlen, um eine Bibel lesen zu können? Weißt du, es gibt Billigausgaben für 3 Euro. Und wenn du keine Knete hast, ich bezahle es dir. Ehrenwort. Der Kämmerer betet Gott an und er liest Bibel. Und wo ein Mensch das tut, dort kommt zum guten Ende. Immer. Wer das tut, an dem erfüllt sich die Zusage Gottes: Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Amen. Und wo Ereignisse deines Lebens auf Geheiß Gottes begonnen wurden, dort führt Gott die Sache auch im Segen weiter. Das kennst du an Philippus. Als der nämlich dort in Gaza angekommen war, da hat Gott nicht gesagt, jetzt kümmere dich. Nein. Der Geist, der Heilige Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Und da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du liest? Also Gott gibt genau die Unterstützung an den Philippus und an den Kämmerer, damit die Sache auf den Punkt kommt. Und beide Männer sind vorbereitet. Ich würde fast sagen, der Kämmerer, der war so wie eine reife Gottesfrucht, ja, die Philippus eigentlich nur noch pflücken musste. Ja, und der Philippus, der war auch vorbereitet. Der war kein Pfarrer, der war kein studierter Theologe. Der war in Jerusalem, in der dortigen Gemeinde, weil es da Probleme gab, da war er Suppenausträger von Beruf. Also wir würden heute sagen, Essen auf Rädern. Ja? Und er war auch wahrscheinlich in der Hauskrankenpflege tätig. Ein ganz einfacher Mann. Aber er kannte Gottes Wort und er war voll Heiligen Geistes und er war den Weisungen Gottes gehorsam und das immer der Knackpunkt. Ja, und scheinbar so ganz zufällig war dieser Minister aus Afrika bei seiner Lesung ausgerechnet an der wichtigsten Stelle des Alten Testaments angekommen, als der Philippus auftauchte. Welch ein Zufall. Ja. Was steht denn da? Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser. Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen zählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Also, hier las er die Weissagung vom sterbenden und auferstandenen Gottesknecht Jesus Christus. Ja, das versteht er aber nicht. Und deshalb heißt es weiter, da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das, von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Jetzt erklärt der Philippus dem Kämmerer die großen Heilstaten Gottes. Und wisst ihr, wir haben es oft gehört, diese Stellen, aber wir sollten es auch uns immer wieder neu sagen lassen, damit die Heilsgewissheit in unserem Herzen bleibt. Also das ist ein bisschen aufschlussreich. Der Kämmerer, ja, der ist ja schon irgendwie gottgläubig, aber er ist trotzdem noch nicht zum ewigen Leben errettet. Denn dazu braucht er unbedingt Jesus. Also der Philippus hat nicht gesagt, ja, du glaubst ja schon an den lieben Gott, du glaubst ja schon an Allah, du glaubst ja schon an Buddha, du hast ja einen Glauben an ein höheres Wesen, dann ist ja die Hauptsache passiert. Nein, nein. Der Kämmerer und auch wir müssen lernen, einen sogenannten lieben Gott haben wir nur in Jesus, sonst nicht. Warum? Nur auch wir können Gott mit unserer Lebensbilanz nicht unter die Augen treten, wenn wir noch einen Rest Ehrlichkeit in uns haben. Aber mit seinem Lebensopfer hat Jesus unsere Negativbilanz vor Gott positiv gestaltet. Und das ist das Evangelium. Das ist das Herzstück des christlichen Glaubens, ausgedrückt hier in diesem Wort, durch das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Der Kämmerer hatte ja im Propheten Jesaja gelesen, das ist Jesaja 53. Und höre mal, was dieser Kämmerer ein paar Verse zuvor las. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unser Missetat willen verwundet und um unser Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Nicht wahr? Also noch deutlicher kann man das Karfreitagsgeschehen nicht erklären. 12-mal wird in diesen Jesaja-Stellen das Sühnopfer Jesu beschrieben. Und 700 Jahre zuvor hat der Prophet Jesaja dieses Heilsgeschehen schon vorhergesagt. So wichtig ist unserem Vater im Himmel dieses Geschehen, diese Handlung. Jesu sterben und auferstehen. Liebe Gemeinde, bis heute, ja bis zum jüngsten Tag, müssen wir den Menschen zurufen, Kirchenmitgliedschaft und irgendeine Religion genügen nicht, um zum Frieden mit Gott zu kommen. Jesus muss jeden einzelnen Menschen aus dieser Gottfeindschaft, aus der Gottferne retten. Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesen Worten der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und dieses Evangelium gilt es, von ganzem Herzen zu glauben. Ihr wisst ja, es gibt in diesen Tagen ein treffendes Beispiel für unsere Rettung durch Jesus. In Thailand sind 12 Knaben und ihr Fußballtrainer durch Wassermassen in einer Höhle eingeschlossen. Viele Kilometer vom rettenden Ausgang entfernt, 800 Meter unter der Erde, eingeschlossen, abgeschlossen vom Licht, vom wahren Leben. Eins ist klar, eine Eigenrettung ist nicht möglich. Die Rettung kann nur von außen geschehen. Heute ist übrigens der Tag, wo man es versuchen will. Ich will sagen, das ist die eigentliche Situation der Menschen, aller Menschen. Wir können nicht in eigenem Bemühen ans rettende Licht Gottes, ins wahre Leben zurückkehren. Aber Gott hat uns den Retter von außen gesandt. Und dieser hat uns in der Hingabe seines Lebens aus der Gottesferne erlöst. Und selbst bei diesem Rettungseinsatz dort in Thailand ist es zu einer Art Opfertod gekommen. Ihr habt es gehört. Ein Taucher hat den Sauerstoff für die Kinder gebracht, wurde in Nachrichten gesagt, aber hatte für sich dann zu wenig und er ist gestorben. Für andere. Es ist allerdings entscheidend, dass sich der Mensch auch retten lässt. Also die Retterhand Jesu im Glauben ergreift. Das müssen die Kinder auch tun. Aber ein Unterschied. Die Kinder dort in der Höhle, die wussten, dass sie ohne Rettung verloren sind. Und die meisten Mitmenschen in Deutschland wissen das nicht. Sie wissen nicht, dass sie einer Erlösung bedürftig sind. Sie wissen nicht, dass sie in Ewigkeit verloren gehen. Sie wissen nicht, wo sie die Ewigkeit zubringen werden. Sie wissen das Entscheidende des Lebens nicht. Das sind bettelarme Menschen, die der Ewigkeit entgegentaumeln und diese paar Erdenjahre irgendwie Belustigung suchen. Sie wissen nicht, dass sie vor Gott der Rettung bedürftig sind und noch schauen sie auf den Retter Jesus Christus. Aber das ist die rettende Botschaft, das Wort vom Kreuz. Und es gibt noch einen zweiten wunderbaren Teil der Rettung hier in unserem Bibelvers und den erklärt uns der Philippus auch noch. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben, wer kann seine Nachkommen aufzählen, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Also in unserer heutigen Sprache heißt das, Jesus wurde auferweckt, er blieb nicht im Tode, sein Urteil wurde aufgehoben, er wurde als Gottessohn zum Herrscher über Himmel und Erde. Sein Leben wird von der Erde weggenommen, das ist die Himmelfahrt. Und dann heißt es, wer kann seine Nachkommen aufzählen, die sich in der Gemeinde Gottes sammeln seit Pfingsten. Das sind die unzähligen Gotteskinder durch die Jahrtausende und der Kämmerer aus dem Mohrenland ist einer der ersten, der dazugehört und du auch. Du auch. Wenn du es von ganzem Herzen glaubst. Und der Kämmerer will das mit ganzem Herzen glauben. Er hat erkannt, Verlorenheit und Rettung betrifft mich ganz persönlich. Und wenn ich daran Anteil haben will, muss ich das jetzt mit einem klaren Entscheidungsschritt festmachen. und das geschieht in seiner Taufe. Davon wird ja auch noch berichtet. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser hinaufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Also, die Sache war so losgegangen, dass zu Beginn der Philippus den Kämmerer fragte: Verstehst du auch, was du liest? Und diese Frage stelle ich dir jetzt auch. Verstehst du auch, was ich dir predige? Verstehst du das, was du im Glaubenslied vorhin gesungen hast? Meine Antwort heißt, du hast es noch lange nicht verstanden, wenn du es nur theoretisch in deinem Kopf verstanden hast. Wirklich begriffen hast du es erst, wenn du es in dein Leben hineinnimmst, wenn du im täglichen Umgang mit Gott und Mitmenschen Konsequenzen daraus siehst. Also die Nachfolge Jesu muss deinen Alltag durchdringen. Der Kämmerer beginnt hier mit dieser Totalauslieferung an Jesus, indem er in das Taufwasser hinabsteigt. Er lässt sich seine Sünden abwaschen und hier steigt er wirklich herab vom hohen Ross des Finanzministers dort hinab ins Wassergrab. Er lässt sich von einem Angestellten der Diakonie in den Bund der christlichen Gemeinde aufnehmen. Und nun hat er Jesus zum Begleiter seines Lebens. Und deshalb heißt es hier am Schluss: Der Kämmerer aber zog seine Straße fröhlich. Ja, den Philippus hat er nicht mehr gesehen. Der war plötzlich weg. Er wurde entrückt. Das war das erste Wunder, was Gott diesem Kämmerer geschenkt hat auf seinem Christenweg. Mein lieber Predigthörer, wenn du so ein Philippus sein willst, anderen Menschen den Glauben nahebringen, dann wird es kaum so sein, dass du diesen Menschen von der Bekehrung bis zur Taufe führst. Vom ersten Glaubenszeugnis bis zur Taufe führst. In den meisten Fällen ist das Christwerden viel schwieriger, viel langwieriger. Es kann ganz anders sein als hier. Es kann sein, dass ein Arbeitskollege oder ein Hausbewohner dich jahrelang beobachtet und merkt, dass du den Frieden Gottes hast. Dass er sich sagt, das möchte ich auch haben. Ich möchte auch so werden wie der Franz oder wie die Annemarie oder wie der Roland oder so. Ja? Dass er dich dann nach dem Glaubensweg fragt. Ja? Oder du gibst einfach im Alltagsgetriebe nur einen kleinen Anstoß zum Glauben, wie ich es neulich auf der Straße versucht habe. Das muss ich euch erzählen. Das war so. Da bog eine Mutter mit ihrem Kinderwagen ganz gemächlich von der Kröllstraße auf die Hospitalstraße ein, da in Richtung Berliner Straße. Und da ich auf dem Bürgersteig an der Kolonne nicht vorbeikam, da trappte ich hinterher. Und vor mir die Mutter und ein aufgeweckter Junge, der da mit ihr lief, 12 Jahre alt vielleicht, und der wollte nur alles Mögliche von der Mutter wissen. Und da fragte zum Beispiel: Warum reden denn die Leute immer von diesem Martin Luther? Das wollte er wissen. Und die Mutter etwas zögerlich: Naja, dieser Luther, der hat doch da diese 10 Thesen angeschlagen. Und da habe ich gedacht, also, das kannst du nicht so stehen lassen. Ich sage, es waren 95 Thesen. Und die Mutter, ganz freundlich, ach so, ja, so genau kann ich das nicht wissen, ich bin nämlich katholisch. Aber wahrscheinlich habe ich es verwechselt mit den 10 Geboten. Also ein bisschen Ahnung hatte sie doch. Aber dieser Junge, der hat noch nicht Ruhe gegeben, der wollte es jetzt ganz genau wissen. Und da hat er mich gefragt. Was hat denn da drinnen gestanden in den Thesen? Da fing ich an zu schwitzen. Ich habe gesagt, und das stimmt ja auch, Luther hat da erklärt, wie man in den Himmel kommt. Und hier in Görlitz gab es auch einen Mönch, der hieß Tetzel. Und in der Peterskirche habt ihr noch seinen großen Kasten. Und dieser Tetzel, der hat die Leute belogen. Er hat nämlich gesagt, wenn ihr mir viel Geld gebt, dann kommt ihr nicht ins Fegefeuer, nicht in die Hölle, sondern kommt ihr in den Himmel. Und durch das Geld werden nämlich eure Sünden weggenommen. Das hatte der Junge auch verstanden, aber er wollte noch mehr wissen und sagte, ja, und warum war denn der Luther da dagegen? Ich sage, Luther hat es so gesagt, wie es in der Bibel steht. Nämlich, Jesus, also das ist der Sohn Gottes, der ist hier auf die Erde gekommen, um den Menschen die Sünden wegzunehmen. Und das hat er so gemacht, dass er sich hat so gewissermaßen stellvertretend für die Schuld der Menschen bestrafen lassen. Also er war so ein Ersatzmann für uns Menschen. Und deshalb hat er sich ans Kreuz nageln lassen und deshalb siehst du an den Kirchen und überall so Kreuze. So ist das. Inzwischen waren wir oben an der Berliner Straße angekommen und ich musste mein kurzes Glaubenszeugnis beenden. Ich habe noch gesagt, Gott behüte euch und auf Wiedersehen. Die haben doch ein bisschen erstaunt mir hinterhergeguckt und zogen ihrer Wege. Und ich auch. Mein lieber Predigthörer, eigentlich bin ich am Ende mit meiner Predigt. Aber ich will dich noch fragen oder dir sagen, was du aus diesem kurzen Geschehen lernen kannst. Erstens, sei immer bereit für ein kleines Glaubenszeugnis. Das habe ich ja auch gemacht dort. Ne? Halte immer Ausschau, wo Gott dir eine Gelegenheit gibt, die Menschen an Gott und an den Himmel zu erinnern. Mit schlichten Worten. Wo kannst du deinen Glauben in den Alltag hineinweben? Erstens war das. Und zweitens, hast du an meinem Beispiel gemerkt, wie einfach eigentlich das Evangelium ist. Was ich den Jungen da mit kindlichen Worten erzählt habe, das weißt du auch. Du hast es in zahllosen Predigten gehört. Und diese paar Sätze, das hättest du als Zeugnis auch noch zusammengekriegt, auch wenn du kein Pfarrer bist. Und drittens, hast du gemerkt, wie man in wenigen Minuten, das waren ja vielleicht nur 10 Minuten dort, die Mutter ist ganz langsam gelaufen mit dem Kinderwagen, aber wie man in wenigen Minuten zum entscheidenden Punkt kommen kann, nämlich, ich habe 2 Fragen beantwortet, nämlich wie findet man Frieden mit Gott, wie findet man Sündenvergebung? Und das hat der Junge begriffen. Ich weiß das, wir haben in unserem Alltag kaum Möglichkeiten, unseren Mitmenschen ausführlich zu erklären, was in der Bibel steht. Wir haben ja oft nur wenige Minuten innerhalb einer Begegnung, um einige wenige Samenkörner Gottes in das Herz des Gesprächspartners zu säen. Aber dieses Samenkörnchen kann eines Tages das Gewissen wecken, wenn es ernst wird. Ja. Und vielleicht denkt der Junge oder die Mutter nochmal in den künftigen Tagen oder Monaten an meinen so kurzen Hinweis auf den Frieden mit Gott. Also so viel Zeit wie der Philippus haben wir meistens nicht. Der hatte ja wahrscheinlich einige Stunden dort mit dem Kämmerer zugebracht. Aber du kannst ein kurzes Glaubenswort sagen. Du kannst einen Bibelspruch auf eine Postkarte schreiben. Und das hat dann die Wirkung wie so ein kurzes Glaubenswort in einem Schaukasten. Ja? Wenn die Leute da vorbeigehen, sie lesen es nur im Vorbeigehen, flüchtig. Aber Gottes Geist kann es den Leuten zur rechten Zeit wieder in Erinnerung bringen. Und der letzte Punkt heißt, ich bin dieser Mutter und dem Jungen nur ganz kurz begegnet, ein winziger Ausschnitt auf unserem gemeinsamen Lebensweg. Ich werde diese Leute wahrscheinlich nie wieder sehen. Ich weiß nicht, wer ihnen noch mal was von Jesus sagt und wie Gott sie weiterführt. Aber so ist es ja dem Philippus mit dem Kämmerer genauso gegangen. Ihre Wege trennten sich und der Philippus wusste nicht, wie dieser Kämmerer, dieser frisch Getaufte dort am heidnischen Königshof weitergeführt wird im Glauben und erhalten wird. Aber weißt du, Gott ist so mächtig, dass ein Engel in Bewegung brachte und den Philippus in Bewegung brachte und die Jesaja-Stelle finden ließ. Gott kann das auch machen, dem Kämmerer dort in Äthiopien noch einen zweiten Christen an die Seite zu stellen. Der Philippus konnte auch den weiteren Weg des Kämmerers nur in Gottes Hand legen. Und so geht es dir auch mit deinen Mitmenschen. Und damit schließe ich ab. Du hast jemand Glaubensimpulse gegeben, deinen Kindern, deinen Enkeln, bei deinen Freunden und Bekannten. Du hast im Grunde genommen nur ein kleines Puzzleteil des Glaubens eingefügt und dann zieht jeder seine Straße und nun wird der allmächtige Gott andere Christen in Bewegung setzen, um das weiterzuführen, was du mit deinen schwachen Kräften in Treue begonnen hast. Aber im Himmel wirst du staunen, was Gott daraus gemacht hat. Amen.